Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Wir wollen heute zu einem extrem aktuellen Thema sprechen, das uns wahrscheinlich noch sehr, sehr lange beschäftigen wird. Zwischen Hysterie und Hybris, unzeitgemäße Gedanken zur Klimarettung. Und dafür haben wir auch jemanden gefunden, der sich in dieser Thematik sehr auskennt, hat da schon viele Artikel zugeschrieben und ich freue mich sehr, dass er heute zu uns sprechen wird. Lieber Gerd Held, schönen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Gerd Held, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, möchte ich ihn einmal kurz vorstellen. Er wurde 1951 in Osnabrück geboren. Osnabrück ist, wie Sie wissen und was man in dieser Bibliothek erwähnen sollte, die Geburtsstadt von Justus Möser, vielleicht dem ersten Konservativen. Und nach einem langen Weg der politischen Suche ist Herr Held, glaube ich, inzwischen auch wieder beim sozusagen größten Sohn seiner Stadt, Justus Möser, angekommen, beim Konservatismus. Und ob er ihn irgendwann mal übertreffen wird, das wird vielleicht dieser Vortrag zeigen. Herr Held ist nämlich politischer Publizist. Er lebt in Berlin. Er hat nach einer Facharbeiterlehre und zunächst der Berufstätigkeit erst 1984 sein Studium in Sozialwissenschaften aufgenommen, das mit dem Diplom abgeschlossen und danach noch in Hannover und Paris Sozialphilosophie studiert. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät Raumplanung der Universität Dortmund, hat dort promoviert und habilitiert und war anschließend dort Privatdozent. Er war auch von 2008 bis 2015 Leitartikler und Essayist bei der Welt und hat seitdem bei vielen anderen Medien geschrieben, unter anderem bei der Online-Plattform Die Achse des Guten, die vielen von Ihnen auch bekannt sein dürfte. Und er hat jetzt sozusagen eine regelmäßige Online-Kolumne auf Tichys Einblick. Dazu kann ich Ihnen auch noch sagen, sein Buch Etwas geht zu Ende über die deutschen und europäischen Krisen der Gegenwart, Kommentare und Essays von 2015 bis 2016, sind eben genau aus diesem Zusammenhang entstanden. Dieses Buch liegt von Herrn Held vor und deutsche und europäische Krisen der Gegenwart sind auch genau das Stichwort, denn um was es hier gehen soll, ist natürlich etwas, was als große Krise stilisiert wird, aber ob es diese Krise ist, ob es nur Hysterie ist, ob wir uns in der Hybris als Menschen überschätzen, das werden wir jetzt alles von unserem Referenten hören. Und ich begrüße ihn nochmal ganz herzlich, übergebe ihm das Mikrofon. Lieber Held, nochmal ganz, ganz herzlich willkommen.
Ist schon gefüllt, das Glas. Ja, lieber Herr Gutschow, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier etwas vortragen darf. Und zwar zu einem Thema, das den Konservatismus besonders und auch in neuer Weise herausfordert. Also die konservative Tugend, Kontinuität zu wahren und leichtfertige Brüche zu vermeiden. Im Laufe des Jahres 2019 ist unübersehbar deutlich geworden, dass wir vor einem monströsen Projekt stehen, der Weltklimarettung. Diese Weltrettung soll darin bestehen, dass die Nutzung fossiler Energieträger abgebrochen wird, um die Temperatur auf der Erde auf ein bestimmtes Niveau zu fixieren. Dieses Projekt hat nun einen Zwangscharakter bekommen. Es gibt eine Terminierung des CO2-Ausstiegs bis 2050 mit Gesetzeskraft. Und es gibt eine Art Pflichtkonsens für dieses Projekt, der in allen wichtigen internationalen Institutionen als eine Art Eintrittskarte funktioniert. Und in den Mainstream-Medien sind abweichende Positionen als Klimaleugnung zur Häresie erklärt worden und sie werden auch nicht mehr korrekt dargestellt. Die große Transformation ist ausgerufen und sie duldet weder Widerspruch noch Zaudern. In Wirklichkeit muss es eigentlich nicht große Transformation heißen, sondern der große Bruch ist ausgerufen, denn es sollen tragende Säulen unserer Zivilisation umgestürzt werden. Dazu werden auf dem weiten Feld Klima zwei Verkürzungen vorgenommen. Die Wandlungen des Weltklimas werden zu einer ultimativen Klimakrise zugespitzt, in dem ein Kipppunkt und ein drohender Kollaps der Bewohnbarkeit der Erde behauptet wird. Also es gibt einen Unterschied zwischen den Wandlungen des Klimas und dem Ausdruck einer definitiven Klimakrise. Die zweite Verkürzung ist, es wird behauptet, dass die CO2-Emissionen der heutigen menschlichen Zivilisation diesen Kipppunkt herbeiführen und daher die Rettung in einer CO2-Neutralität besteht. Damit läuft die Klimarettung auf einen großen Zerstörungsfeldzug hinaus, auf einen Krieg gegen das CO2. Das aber ist ein Angriff auf das erreichte Niveau der Zivilisation, denn dieses Niveau hängt weitgehend von der Nutzung fossiler Energieträger ab. Das gilt für die Mobilität, für das Wohnen, für die betriebliche Produktion. Es gibt hier auf absehbare Zeit keine Alternative, jedenfalls keine, die eine Bevölkerung von 7,5 bis 10 Milliarden Menschen auf der Erde durch das 21. Jahrhundert bringen könnte. Die angebliche Rettung führt also in ein gigantisches Vernichtungsszenario hinein, das mit der Vernichtung der Weltkriege durchaus vergleichbar ist. Manches an dem Klimasyndrom des Jahres 2019 erinnert mich tatsächlich fatal an das, was ich über das Jahr 1914 erfahren habe. Wir sind schon unterwegs in einem Opfergang, der durch eine Angst vor dem Weltuntergang getrieben wird. Dahinter aber steht eine Hybris, also meine logische Verknüpfung zwischen Hysterie und Hybris ist, dass hinter der Angst eine Hybris steht, die vor Augen stellt, dass der Sieg über das CO2 zum Greifen nahe ist. Dass es also eigentlich leicht wäre, etwas anderes zu machen und deswegen diese Hysterie über die Klimakrise ausgerufen wird. Natürlich wissen wir nicht, ob es wirklich zum Äußersten kommen wird oder ob es eine Ernüchterung gibt und sich Gegenkräfte entwickeln, die diesen Opfergang durchkreuzen. Auf jeden Fall werden diese Gegenkräfte ein klares Bewusstsein über den Wert und die unverzichtbaren Strukturen unserer neuzeitlichen Zivilisation brauchen. Das ist der Startpunkt meines heutigen Vortrags. Ich werde versuchen, Ihnen die Stellungen in diesem Zivilisationskrieg, so will ich das mal nennen, zumindest einige Schlüsselpositionen zu skizzieren. Dabei will ich eine Verbindung versuchen, die etwas ungewöhnlich ist. Ich will versuchen, Geistesgeschichte und Technikgeschichte miteinander verbinden. Also geistige und materielle Zivilisation nebeneinander stellen. Das hat ein bisschen etwas Biografisches bei mir, weil ich eben, das haben Sie in der Vorstellung gehört, eine ganze Zeit, also mindestens 2 Jahrzehnte meines Lebens in der zweitgrößten Druckerei in Hannover zugebracht habe, als Maschineneinrichter und erst danach in die wissenschaftliche Laufbahn und dann in die journalistische eingetreten bin, habe aber mein Abitur auf dem humanistisch-altsprachlichen Zweig gemacht. Das heißt also, das ist eine Kombination, die mir jetzt zugute kommt, wenn ich versuchen will, Geistesgeschichte und Technikgeschichte miteinander zu verbinden. Ich versuche das auch ein bisschen anschaulich zu machen, deswegen geht es los mit dem Schwarzwald. Ich war vor einiger Zeit im Schwarzwald unterwegs, in diesem Herbst, in Menzenschwand, ein kleiner Ort. Vielleicht der ein oder andere kennt das. Das Dorf liegt in einem recht breiten Hochtal, das nach einer Seite hin durch Berge abgeschlossen ist. Dort gibt es einen Rundweg, den Geißenpfad. Geiß, das ist die Ziege, der auch als Lehrpfad ausgelegt ist. Es gibt Tafeln, die dem Wanderer das Lesen der Landschaft erleichtern. Und auf einer Tafel ist Folgendes zu lesen. Viele Landschaftsformen des Südschwarzwaldes lassen sich durch die Vorgänge in den Eiszeiten erklären. Dies trifft auch für den Wasserfall der Menzenschwanter Alb zu. Hier trafen die Gletscherzungen des Alb- und des Krunkelbachtals aufeinander. Der von Herzogenhorn kommende Krunkelbachgletscher war aber mächtiger als der Albtalgletscher des Feldbergs und hobelte das Tal stärker aus. Es kam zu einem Aufstau des Eises und es bildete sich in den anstehenden Granit eine über 20 Meter hohe Stufe. In diesem Geländesprung hat sich die Alb nach dem Abschmelzen der Gletscher eingeschnitten. Es ist eine Klamm entstanden, die an die schluchtartigen Täler und die Gebirgsbäche, zum Beispiel der Alpen, erinnert. Ein schattiges und kühles Plätzchen, nicht nur für verschiedene Moos- und Farnarten. Vielleicht hätte ich das in anderen Jahren, dieses Schild, einfach überlesen. Aber in diesem Jahr der Klimakrise, in dem man Trauerprozessionen für sterbende Gletscher macht, denkt man, ach nee, wir gehen also in unseren Mittel- und Hochgebirgen. Moment. In unseren Mittel- und Hochgebirgen durch Landschaften, die von geschmolzenen Gletschern geprägt sind. Diese Landschaften sind in ihrer Flora und Fauna reiche Landschaften, kulturfähige und kulturfordernde Gegebenheiten. Aber heute nennt man das Gletschersterben und tut so, als wäre die Welt danach nur noch Asche. Das sollte Anlass sein, über unseren Begriff von Natur nachzudenken. Die Natur gehört zu jenen Begriffen, die scheinbar etwas ganz und gar Feststehendes bezeichnen. Wer die Natur beschwört, glaubt oft, damit die fundamentalste Bedingung alles Seienden gefunden zu haben. Im Namen der Natur zu sprechen ist, neben der Rede von dem Menschen, zur höchsten Instanz der Politik geworden. Aber welches Bild haben wir vor Augen, wenn wir von Natur reden? Hier können einige Sätze von Friedrich Nietzsche aus der Schrift Jenseits von Gut und Böse hilfreich sein. Ich zitiere: Gemäß der Natur wollt ihr leben? O ihr edlen Stoiker, welche Betrügerei der Worte! Denkt euch ein Wesen, wie es die Natur ist, verschwenderisch ohne Maß, gleichgültig ohne Maß, ohne Absichten und Rücksichten, ohne Erbarmen und Gerechtigkeit, fruchtbar und öde und ungewiss zugleich. Denkt euch die Indifferenz selbst als Macht. Wie könntet ihr gemäß dieser Indifferenz leben? In Wahrheit steht es ganz anders, indem ihr entzückt den Kanon eures Gesetzes aus der Natur zu lesen vorgebt. Wollt ihr etwas Umgekehrtes, ihr wunderlichen Schauspieler und Selbstbetrüger? Euer Stolz will der Natur, sogar der Natur, eure Moral, euer Ideal vorschreiben und einverleiben. Ihr verlangt, dass sie der Stoa gemäß Natur sei. Also, er hat einen sehr viel offeneren Naturbegriff, eine verschwenderische, rücksichtslose, fruchtbare, öde, ungewisse Natur. Wenn wir im Vergleich zu diesem Naturbild Nietzsches die heute regierende Naturvorstellung charakterisieren wollen, das wäre einmal eine sinnvolle Denkaufgabe für unsere Gymnasiasten, dann müsste man vielleicht sagen, die heutige Natur ist ein Sensibelchen oder ein Kartenhaus. Jedenfalls wird sie als ein überaus delikates Gefüge von Elementen angesehen, in dem schon die Entfernung eines einzelnen Lebewesens oder einer Temperaturüberschreitung um wenige Grad zum Umkippen führt. Diese Sensibelchen-Natur ist neu in der Geschichte der Naturbilder der Menschheit. Es ist sicher kein Zufall, dass dies in einer Epoche geschieht, die überaus wohl ausgestattet und wohl behütet ist. Oder, um es nur präziser zu sagen, die einige wohlbehütete Regionen und soziale Schichten hat. Für die Neuzeit insgesamt im Verhältnis zu früheren Epochen der Weltgeschichte gilt eigentlich eine andere Naturvorstellung. Sie ist durch Großzügigkeit Differenzierung, Entwicklungsoffenheit und Ungewissheit gekennzeichnet. Man denke an Leonardos Neugier für die Naturphänomene, an Galileos Entfernung der Erde aus dem Zentrum des Weltganzen, an die Verbindung von Evolution und Offenheit, die bei Darwin schon anklingt. Gewiss gibt es auch andere, engere Vorstellungen, die Natur mit Funktion, Finalität oder auch Zwang in Verbindung bringen. Aber diese Vorstellungen werden immer wieder durch neue Erfahrungen relativiert. So ist der neuzeitliche Mensch auch nicht dazu verdammt, die Natur nur als menschenbezogene Umwelt zu denken und ängstlich alles auf Verträglichkeit zu prüfen. Er braucht sich nicht auf die Rolle eines kleinlichen Naturbuchhalters zu beschränken. Vielmehr kann der neuzeitliche Mensch all das, was sich täglich an Unterschieden, Überraschungen und Überschüssen zeigt, zelebrieren. Das tägliche Wetter, den Vogelfluch im Sturm, die Farbenpracht des Herbstes. Er kann die Launen der Natur, ihr Toben und Tosen, ihr zartes, warmes Streicheln, ihre Fruchtbarkeit und ihre abweisende Härte als Möglichkeit seines aktiven Lebens, seiner Bewährung, seiner Würde und seines Glücks ansehen. Die Großzügigkeit der Natur ist auch die Bedingung dafür, dass eine Welt entsteht, die auf Umarbeitung der Naturgegebenheiten beruht. Es geht um das, was mit Zivilisation oder Kultur bezeichnet wird. Ich gehe jetzt nicht auf die Diskussion um diese beiden Begriffe ein. Ich nehme sie einfach erstmal so, wie sie da sind. Die Großzügigkeit der Natur schließt ein, dass die Naturkräfte entdeckt, erschlossen, umgearbeitet, überformt, gesteigert oder gemäßigt werden können. Damit begebe ich mich auf das Feld der Zivilisationsgeschichte, und zwar zunächst auf die geistige Seite. Also ich bin sozusagen nach wie vor auf diesem Schlachtfeld Zivilisationskrieg und gehe jetzt so verschiedene Positionen und Stellungen ab. Ein wichtiger Referenzpunkt, der die Welt großzügiger machte und ihre Geschichte einen neuen Raum eröffnete, war die Überwindung der religiösen Vorstellung eines bevorstehenden Weltuntergangs. Sie war im christlichen Glauben durch die sogenannte Apokalypse gegeben. Alexander Meschnick, ist hier auch im Saal, hat kürzlich in einem sehr einleuchtenden Text auf die religiöse Dimension der gegenwärtigen Klimastimmung hingewiesen und dabei die Apokalypse angeführt. Er zitiert aus der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch des Neuen Testaments. Dort heißt es im ersten Vers: Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Was in Kürze geschehen soll. Was dann folgt, ist ein Weltuntergangsszenario, also in diesem Abschnitt des Neuen Testaments. Die verschiedensten Katastrophen suchen die Welt heim. Die vier apokalyptischen Reiter tauchen auf, die Krieg, Aufruhr, Hunger und Tod bringen. Posaunen verkünden das baldige Ende der Welt. Nach dieser Glaubensvorstellung, die über Jahrhunderte das christliche Weltbild geprägt hat, musste die Welt untergehen, damit dann eine ganz neue Welt von Gott aus dem Himmel herabkommen kann. Dies alles sollte unmittelbar bevorstehen. Hier findet sich schon jene Ultimativformel, die jetzt in der Klimahysterie wiederkehrt, in Kürze. Doch dies ultimative Denken ist dem Geist der Moderne eigentlich fremd. Es gehört nicht zu dem geistesgeschichtlichen Erbe, das wir vorgefunden haben. Denn mit der Neuzeit verschwindet der existenzielle Druck der Apokalypse und wird durch ein »Uns ist Zeit gegeben« und ein »Uns ist Raum gegeben« ersetzt. Das bildete die grundlegendste Voraussetzung der neuen Epoche. Ich will das hier mit einem Text belegen, der der alttestamentarischen Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies eine andere Wendung gibt als der Apostel Johannes. Es ist das epische Gedicht Paradise Lost des englischen Dichters John Milton und wurde 1667 veröffentlicht. Hier eine Textpassage, die auch von Max Weber in seinem Werk »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« aus dem Jahre 1904 zitiert wird. Ich lese das mal vor. Sie wandten sich und sahen des Paradieses östlichen Teil, noch jüngst ihr seliger Sitz. Von Flammen gluten furchtbar überwallt, die Pforte selbst von riesigen Gestalten mit Feuerwaffen in der Hand umscharrt. Sie fühlten langsam die Tränen niederplanen. Jedoch, sie trockneten die Wangen bald, vor ihnen lag die große weite Welt, wo sie den Ruheplatz sich wählen konnten. Die Vorsehung des Herrn als Führerin, sie wanderten mit langsam zagen Schritt und Hand in Hand aus Eden ihres Weges. Vor ihnen lag die große weite Welt. Hier nimmt die Vertreibung aus dem Paradies sichtlich eine neue Wendung. Es eröffnet sich ein eigener, aktiver Bewährungsraum für die Menschheit. Er ist nicht von den Menschen selbst geschaffen, das nicht, sondern von Gott gegeben. So eröffnet sich die Möglichkeit einer religiös motivierten, innerweltlichen Vita Activa. Und diese Wendung entwickelt sich aus dem Christentum. Der neu gegebene Raum ist aber kein neues Paradies. Er ist ein mühevoller Zivilisationsraum. Er muss den Knappheiten der Natur abgerungen werden. Er muss verborgene Naturkräfte entdecken, freisetzen, umgruppieren, steigern. Er bedeutet Arbeit im weiten Sinn des Wortes Arbeit. Im bürgerlichen Wortsinn des Wortes Arbeit. Geistesgeschichte wird nun in einem viel stärkeren Sinne Zivilisationsgeschichte, Technikgeschichte und Arbeitsgeschichte. Also an dieser Weichenstellung, in diesem Ausweg aus der Apokalypse und dem sozusagen der Beendigung der Zeit und des Raumes, des Zusammensturzes dessen, ergibt sich überhaupt der Raum, in dem wir heute diskutieren und überlegen, was zu tun ist und auch in dem wir einfach etwas tun. Damit wechsle ich wieder den Standort und gehe von der Geistesgeschichte zur Technikgeschichte, zur Bedeutung der fossilen Rohstoffe. Die Zivilisationsgeschichte der Neuzeit bewegte sich in materiell-technischer Hinsicht zunächst noch weitgehend im Rahmen der mittelalterlichen Welt. So basierte die Energiegewinnung und die Konstruktion von Bauwerken, Transportmitteln und Maschinen ganz wesentlich auf dem Holz. Die Zivilisation war Holzzivilisation und das setzte ihr enge Grenzen. Ende des 18. Jahrhunderts gab es dann in vielen Regionen Europas eine massive Holzkrise. Die Reproduktion der Wälder war schwer geschädigt, die Bewaldung ging stark zurück. Also es gibt Beschreibungen, die auch hier unsere Landschaft und auch ganz viele Teile Deutschlands beschreiben als ausgesprochen kahl und krisenhaft. Wäre das so geblieben, wäre das 19. Jahrhundert nicht zu einem industriellen Jahrhundert geworden, sondern hätte einen dramatischen Rückfall in Armut und eine malthusianische Bevölkerungskrise gesehen. Doch dann kam der Umstieg auf die Steinkohle. Das war ein Energieträger, der Energie in einer viel konzentrierteren Form enthielt und sowohl höhere Hitzegrade als auch eine leichtere Handhabung einschließlich des Transports ermöglichte. Zugleich war damit eine ganz neue Stufe der Bearbeitung metallischer Erze möglich. Mit der Steinkohle begann die Ära von Eisen und Stahl als konstruktive Grundlage für Gebäude, Brücken, Schienen, Fahrzeuge, Maschinen. Die Ära der Motoren, Dampfmaschine begann. Und damit stand die moderne Zivilisation zum ersten Mal wirklich auf einer eigenständigen technischen Grundlage. Vorher stand sie noch sozusagen auf dem Erbe des Mittelalters. Erst jetzt wurde die Zivilisation wirklich eine eigene materielle Welt. Erst dadurch wurde die tödliche Gefahr der Holzkrise überwunden und eine gewisse Regeneration der Wälder konnte einsetzen und hat auch tatsächlich eingesetzt. Dieser Weg reicht bis in unsere Gegenwart. Die vergangenen zwei Jahrhunderte Zivilisationsgeschichte sind weltweit ganz wesentlich von den fossilen Energieträgern und ihrer Verbrennung getragen worden. Steinkohle, Braunkohle, Erdöl, Erdgas. Hier setze ich einen kleinen Merkzettel. Atomenergie wäre Thema vielleicht für die Diskussion. Aber es gilt erstmal im Weltmaßstab tatsächlich diese fossilen Energieträger. Natürlich kommt jetzt die Frage, bieten die sogenannten erneuerbaren Energieträger, die Bezeichnung suggeriert eine leichte Verfügbarkeit, erneuerbar, einen vollständigen Ersatz? Davon sind wir weit entfernt. Wie folgendes Zitat aus einem Kommentar im Wirtschaftsteil der FAZ, 26. Oktober dieses Jahres, belegt. Zitat, Erfolgsmeldungen wie die jüngste, wonach 43% des Bruttostromverbrauchs bis September aus Ökostrom stammten, beschönigen die Lage. Denn Elektrizität deckt nur ein Viertel der Energie, die Haushalte und Betriebe nachfragen. Also immer darauf achten, was gemessen wird. Wird der Strom gemessen oder wird die Gesamtenergie gemacht? Die restlichen 1800 Terawattstunden beruhen auf Importware, Öl, Gas, Kohle. Die Erneuerbaren sichern nur 15% des gesamten Energieverbrauchs. Die Deckungslücke bis 2050, dann soll das Land kohlendioxidneutral sein, beträgt 85%. Diese Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Die Menschheit, selbst in den technisch hochentwickelten Ländern, ist so weit von einer realen Energiewende entfernt, dass man nicht mal davon sprechen kann, dass sie auf dem Weg dahin ist. Dabei fehlt in dem zitierten Text noch ein ganz wesentlicher Punkt. Es geht um die Produktivität der Träger. Von den produzierten Energiemengen muss ja der Aufwand abgezogen werden, der zu ihrer Herstellung und Verteilung notwendig ist. Dieser Aufwand ist bei den Erneuerbaren höher, teilweise viel höher als bei Kohle, Erdöl und Gas. Ihre Produktivität ist also niedriger und ungleichmäßiger. Eine Ära der Wind- und Sonnenenergie wäre also eine ungleich mühevollere und ärmere Ära. Das hat Thomas Hof in einem Interview mit dem Magazin Cato 5/2019 sehr gut deutlich gemacht. Technikgeschichtlich muss man feststellen, wir befinden uns nach wie vor in der Ära fossiler Brennstoffe, nach einem geschichtlichen Maßstab. Nicht aus Unwissenheit und Willkür, sondern weil kein Ersatz mit vergleichbarer Leistungsfähigkeit zur Verfügung steht. Unsere Zivilisation wird nach wie vor von ihrer Nutzung der fossilen Träger getragen. Würde man diese Nutzung unter diesen Umständen beenden, würde man eine neue Zivilisationskrise auslösen, die mit der Holzkrise des 18. Jahrhunderts durchaus vergleichbar wäre. Die zivilisatorische Aufbauleistung von mehreren Jahrhunderten würde aufgegeben. Die Forderung nach einem Ende der fossilen Ära ist technikgeschichtlich völlig unaufgeklärt. Die Weltklimarettung ist also eine geschichtliche Wende, die in ihrer selbstzerstörerischen Wirkung noch gar nicht vollständig begriffen ist. Es ist eine maßlose Selbstüberschätzung menschlicher Fähigkeiten im Spiel, die die harten Grenzen, denen technische Entwicklungen gehorchen, nicht ernst nimmt. Hier ist eine fundamentale Entfremdung von der Materialität der modernen Zivilisation im Spiel. Eine postmoderne Hybris, des alles ist möglich. Sie muss einen beträchtlichen Sektor der Gesellschaft erfasst haben. Einen beträchtlichen Sektor der Gesellschaft. Ich wiederhole das nochmal, weil ich komme darauf auch nochmal zurück. Wie das eigentlich einzuschätzen ist. Sind das politische Entscheidungen oder ist das nicht etwas Tiefergehendes, was da schiefläuft? Insbesondere die Schichten, die sich selbst als Creative Classes, Richard Florida, bezeichnen und sich über jegliche Tradition erheben. Die feste Bindung der Menschen an die Zivilisation, die man oft fraglos unterstellt, muss also brüchiger sein in unseren heutigen Tagen als gedacht. Und die Bruchstelle muss innen liegen. In der Mitte der Moderne muss eine Sach- und Wirklichkeitsferne entstanden sein. Damit wechsle ich jetzt wieder auf die geistesgeschichtliche Seite und schaue nach, wo man das vielleicht festmachen kann, wo man das identifizieren kann, diese Sach- und Wirklichkeitsferne. Es ist bemerkenswert, wie in unserer Gegenwart das Wort Industrie schon als solches negativ konnotiert ist. Es genügt, das Wort Agrarindustrie auszusprechen und schon ist eine schlechte und unmoralische Entwicklung signalisiert. Der Einsatz großer Maschinerie und der Anbau von Lebensmitteln in großen Mengen und Serien gelten als anrüchig, als bloße Geldgier. Dass eine erhöhte Produktivität die Knappheiten bei der Nahrungsgewinnung mildert und sich von daher ökonomisch als höhere Wertschöpfung darstellt, wird gar nicht in Erwägung gezogen. In ähnlicher Weise sind die Atomindustrie, die Autoindustrie und letzten Sonntag habe ich gehört, in Tegel wurde gerufen, nieder mit der Flugzeugindustrie auf dem Flughafen Tegel, zu Unworten geworden. Hier ist eine Kulturkritik an der Industrie virulent geworden, die schon länger bestand. Sie stellt die Industrie als eine einzige, monströse, große Maschine im Singular dar. Ganz ähnlich wurde das moderne System der Großstädte, ich komme ja aus dem Städtebau, zu dem einen monströsen Babylon-Bild zusammengezogen. Viele von Ihnen kennen sicher den Film Metropolis, wie das gebaut ist. Das ist ein Monolith im Grunde genommen. Diese Stadt hat nichts zu tun mit den tatsächlichen gegliederten Horizonten der Stadt oder dem Pluralismus der Großstädte. Dass sich durch, was habe ich hier geschrieben, so zieht sich durch das 20. Jahrhundert eine Technikkritik, die ja eine totalitäre Grundtendenz, einen strukturellen Totalitarismus unterstellt. Doch hatte diese Technikkritik lange Zeit allenfalls im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften einen gewissen Einfluss, nicht in den Kernbereichen von Staat und Wirtschaft. Das ist jetzt unter grünen Vorzeichen anders geworden. Deshalb möchte ich hier auf eine Schrift zurückkommen, in der die Denkwege schon angelegt sind, auf denen heute gegen die Industrie mobil gemacht wird. Es geht um die Schrift Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno aus dem Jahre 1947, geschrieben im Exil in Los Angeles. In der Aufklärung, so Horkheimer Adorno, sei wesentlich Unterdrückung enthalten und diese Logik der Unterdrückung setzt einen geschichtlichen Prozess in Gang, der in den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts mündet. Also wir haben hier nicht die Denkfigur, dass in der deutschen Geschichte es einen direkten Zug gibt zum Totalitarismus, sondern hier ist die Denkfigur, in der Industrie ist ein solcher Zug drin. Ganz egal in welchem Land, alles geht in die Richtung Totalitarismus. Die Autoren verwischen dabei den Unterschied zwischen Naturbearbeitung und Naturbeherrschung. Für sie ist alles nur noch Beherrschung, nur noch eine Frage der Macht, des bloßen Wollens. Damit wird der Unterschied zwischen Totalitarismus und bürgerlicher Ordnung zum Verschwinden gebracht. Horkheimer, Adorno schreiben, unter den gegebenen Verhältnissen werden die Glücksgüter selbst zu Elementen des Unglücks. Der Fortschritt schlägt in den Rückschritt um. Diese Radikalkritik wirft alles in einen Topf. Die Autoren wittern hinter jedem Gut das Böse. In der finsteren Dialektik der Aufklärung finden sich die Länder der Anti-Hitler-Koalition, das ist ja 1947 geschrieben, auf der gleichen Seite wie das NS-Regime selbst. Die Autoren, die ihr Exil in den USA gefunden haben, stellen ihr Gastland auf eine Stufe mit der NS-Diktatur. Und in dem Werk findet man auch jenen Generalvorwurf gegen die neuzeitliche Zivilisation, der heute im Namen der Klimakrise zur Macht drängt. Noch ein Zitat. Jeder Versuch, den Naturzwang zu brechen, in den Natur gebrochen wird, gerät nur umso tiefer in den Naturzwang hinein. So ist die Bahn der europäischen Zivilisation verlaufen. Das ist also eine Fundamentalkritik, die sich gegen die Gesamtgeschichte der europäischen Zivilisation richtet und ihr den Prozess macht. Natur, so behauptet dieser Satz, wird durch Zivilisation gebrochen. Und dann wiederum bricht Natur umgekehrt die Zivilisation. Beide Größen, Natur und Zivilisation, erscheinen als unvereinbare Größen und unversöhnliche Feinde. Der Leser wird in ein völlig aussichtsloses Szenario versetzt. In gewisser Weise kehrt das marxistische Verelendungsmotiv wieder. Hier geht es nicht um eine todbringende Verarmung der Arbeiterschaft, sondern um eine tödliche Entleerung und Verhärtung der gesamten bürgerlichen Welt. Und je radikaler man sich in diese Krise hineinredet, umso weniger findet man nach irgendeinem positiven Ansatzpunkt einen Weg, der zu guten Verhältnissen führt. Die Lektüre von Horkheimer und Adorno zeigt, wo in der Auseinandersetzung mit dem Klimasyndrom die eigentliche Aufgabe liegt. Wir brauchen eine geistige Rehabilitierung der modernen Zivilisation. Wenn wir diese Rehabilitierung nicht schaffen, wird diese Zivilisation demontierbar sein. Sie wird fallen, wenn sie nicht verteidigt wird. Und das ist der Moment sozusagen in der Klimarettung, in der das zur Disposition steht. Um dafür jetzt eine Möglichkeit mal anzudeuten, wie eine solche Rehabilitierung jetzt geistig, ich bin jetzt wieder in der Geistesgeschichte, woran die anknüpfen kann, möchte ich an eine Denkfigur aus dem frühen 19. Jahrhundert erinnern. Es geht um Hegels Phänomenologie des Geistes aus dem Jahre 1807 und das darin enthaltene Kapitel über Herr und Knecht. Bei Hegel stehen beide Seiten für zwei Verhältnisse, aus denen zwei eigenständige geschichtliche Entwicklungsstränge hervorgehen. Die Auseinandersetzung, die der Herr führt, ist eine Auseinandersetzung mit seinesgleichen, ein Kampf auf Leben und Tod, Herr gegen Herr. Es ist ein heroischer Kampf, aber ein kurzer Kampf. Der Knecht hingegen, so Hegels Denkfigur, bringt nicht den Mut zu diesem Kampf auf und ist deshalb auf die niedere, in Anführungsstrichen, Auseinandersetzung mit den Dingen verwiesen, auf die gegenständliche Arbeit. Aber dies Verhältnis zur Welt erweist sich auf die Dauer als größer und reichhaltiger als das Herr-gegen-Herr-Verhältnis. Das scheinbar niedere Verhältnis erweist sich als das höhere weiterführende Verhältnis. Dass Hegel hier dem Knecht eine weiterführende Rolle in der Geschichte des Geistes einräumt, ist bemerkenswert und zeigt, wie hier schon eine Vorahnung der industriellen Welterweiterung des 19. Jahrhunderts im Spiel ist. Der Knecht, diese Figur, passt auf die industriell produktiven Klassen, und zwar, das ist jetzt wichtig, auf beide, Bürgertum und Arbeiterschaft des Jahrhunderts von Kohle und Stahl. Mit ihnen hat sich die Gegenständlichkeit der Welt in einem Maße entfaltet wie in keinem Jahrhundert zuvor. Wichtig ist, dass Hegels Denkfigur nicht auf den Gegensatz zwischen Arm und Reich, zwischen Besitzenden und Besitzlosen verkürzt wird, so wie das dann später in der Ausdeutung von Karl Marx und Kojève erfolgt ist. Bei Hegel ist der Knecht nicht nur der Proletarier, sondern auch der Bürger. Er steht für das bürgerliche Weltverhältnis. Hingegen steht der Herr für das aristokratische Weltverhältnis, das die Mühen, die Entfremdung und Verdinglichung der Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Welt nicht kennt. Hegels Denkfigur beschreibt also den geschichtlichen Aufstieg des bürgerlichen Geistes gegenüber dem aristokratischen Geist. Da liegt die Pointe, da liegt einerseits ein Anknüpfungspunkt, wie man in anderer Weise über die moderne Zivilisation nachdenken kann. Und da liegt auch eine wichtige Pointe, wenn man die moderne Zivilisation in der Figur, in dieser Figur des Knechtes denkt. Denn dann ist sie nicht mit einer Position, ist die Industrie nicht mit einer Position dominanter, willkürlicher Macht verbunden, sondern mit einer Position relativer Schwäche, die zur Anpassung an äußere Verhältnisse zwingt. So wird ein positiver Begriff der Industrie möglich, ohne in die Hybris eines Global Engineering zu verfallen. Hier zeigt sich auch, wie viel uns heute vom Geist des 19. Jahrhunderts trennt. Dieser Geist kannte noch Knappheit und harte Arbeit. Er hatte einen positiven Begriff der Industrie, ohne in die Hybris des Alles ist möglich zu verfallen. Damit komme ich zur aktuellen Auseinandersetzung. Es ist eine Tatsache, dass die Politik der Klimarettung gegenwärtig von einem beträchtlichen Sektor der Gesellschaft getragen wird. Das sollten wir ehrlich eingestehen und dem ins Auge blicken. Und dass ein weiterer Sektor sich abwartend gleichgültig unentschieden verhält. Es geht also nicht nur um die Hysterie und Hybris einer Handvoll von Weltführern oder Regierungschefs, sondern um eine soziale Hysterie und Hybris. Um das zu verstehen, ist die hegelische Denkfigur noch einmal hilfreich, denn sie zeigt eine delikate Stelle, eine Verwundbarkeit der modernen Zivilisation. Worin bestand der Vorteil des Knechts? Er war auf eine gegenständliche, weltbezogene Tätigkeit verwiesen. Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts ist das in Gestalt des Bürgertums und der Arbeiterschaft soziale Realität geworden. Wenn nun aber auf dem Boden der modernen Gesellschaft neue Schichten heranwachsen, deren Tätigkeit keinen Bezug zur gegenständlichen Welt haben, kann es zu einem Verlust der erreichten bürgerlichen Sachwelt und Sachvernunft kommen. Um es mit Hegel auszudrücken, die Logik des Herren kehrt also in neuem Gewande zurück und die Errungenschaften des Knechts sind in Gefahr. Und solche Schichten sind in unserer Gegenwart tatsächlich in beträchtlichem Umfang soziale Realität geworden, insbesondere in den wohlhabenden Gesellschaften durch das Wachstum des tertiären Sektors. Man denke nur an die grüne Wählerbasis in den Großstädten, die sich da auch stark konzentriert. Wir leben seit längerem in einer Zeit, in der die industriellen Klassen eine Minderheit darstellen und die Gesellschaft ein wahres Treibhaus für alle möglichen sozialen Dienstleistungen ist, die mit der Produktionssphäre der Dinge überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Der welterweiternde Knecht im hegelischen Sinne ist in seiner sozialen Stellung schwächer geworden. Das muss nicht zwangsläufig zur Klimahysterie und Hybris führen, aber es ist eine Bedingung der Möglichkeit dazu. Tatsächlich rekrutieren sich die Wissenden und die Aktivisten der Klimarettung nicht aus der Sphäre produktiver Arbeit. Sie kennen diese Sphäre allenfalls vom Hörensagen. Der Verdacht, dass hier ein gravierendes Problem besteht, ist in Deutschland schon recht früh geäußert worden. Ich möchte hier an den Soziologen Helmut Schelsky erinnern. 1975 erschien von ihm ein Buch mit dem Titel »Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen«, 1975. Und ein zweites Buch, das 1979 erschien und eine Sammlung von Aufsätzen aus den Jahren 1949 bis 1963 erhielt, also relativ frühe Aufsätze, trug den Titel »Auf der Suche nach Wirklichkeit«. Damit war schon die kritische Zone umrissen, von der die Gefahr drohte. Aber sicher hätte sich Schelsky das Ausmaß, das dieses Problem heute erreicht hat, nicht vorstellen können. Er ging noch davon aus, dass Kernbestände der Wirtschaft und des Staates nicht für die Priesterherrschaft anfällig seien. Das ist heute anders, wenn man an die Statements aus Staat und Wirtschaft denkt oder an die Entwicklung der beiden staatstragenden Volksparteien, der Bundesrepublik, CDU, CSU und SPD. Sie sind jetzt fast völlig in der Klimahysterie und Hybris aufgegangen und dokumentieren damit, wie weit sie sich von der Realzivilisation entfernt haben. Damit komme ich zum Schluss des Vortrags und zur Aktualität des Konservatismus und seiner neuen Aufgaben. So hat die Geschichte uns in eine bemerkenswerte Situation gestellt. Die gegenwärtig verkündeten Aufbrüche bestehen immer mehr in einem Demontageprogramm. Die angebotenen Alternativen, wenn sie denn überhaupt realisierbar sind, sind nicht massentauglich. Damit entsteht eine Zivilisation für Minderheiten, eine Zivilisation der Privilegierten. Und damit wird auch die bisherige institutionelle, freiheitlich-demokratische Grundlage zerstört. Die Verächtlichmachung des Populismus, in Anführungsstrichen, soll diejenigen zum Schweigen bringen, die die Hauptopfer bringen sollen. Das Progressive bekommt also immer mehr einen destruktiven Charakter. Demgegenüber ist die Arbeit für das Notwendige, für das Gute und das Schöne heute deutlicher eine bewahrende, eine rehabilitierende Arbeit. Mit einem Wort, sie ist eine konservative Aufgabe, nicht eine progressive Aufgabe, sondern eine konservative Aufgabe. Dies ist die Stunde des Konservativismus. Aber diese Aufgabe des Konservativismus hat heute einen neuen Umfang erreicht. Er muss neue Sachverhalte zu seinem Anliegen machen. Er muss nicht nur sehr lange Linien in die Vergangenheit ziehen, sondern auch und gerade die Kontinuität der Neuzeit, also eine Linie von 5 Jahrhunderten, sagen wir mal, sichern. Er muss die Errungenschaften von mehreren Generationen der deutschen Wirtschaft, Unternehmer und Arbeiterschaft verteidigen, auch die demokratisch-rechtsstaatlichen Errungenschaften und die Freiheiten des privaten und öffentlichen Lebens, die in der Ära der Bundesrepublik eine neue historische Höhe erreicht hatten. Mit Recht verweisen Konservative in Deutschland heute darauf hin, dass sie vielfach die Positionen vertreten, die die einstigen Gründungs- und Volksparteien der Bundesrepublik, CDU, CSU und SPD, geräumt haben. Ist der Konservatismus dazu bereit? Ist er auf diese Aufgabe vorbereitet, auch vorbereitet im geistigen Sinn? Ist er bereit, die besonderen Errungenschaften und das besondere Niveau der Neuzeit in sein Denken und seine Begrifflichkeit aufzunehmen? Ist er bereit, die Umbildungen, die die Religion, die Nationen, die Staaten, die Märkte, die Wissenschaft, die Künste in den 5 Jahrhunderten der Neuzeit vollzogen haben, zu verteidigen? Ist er bereit, die Moderne nicht zu verwechseln mit der plakativen Bauhausmoderne zu verteidigen? Kann er daraus eventuell eine Idee einer bewahrenden und aufhebenden Entwicklung, einer langsamen Geschichte also präzisieren? Und die Idee einer neuen Sachlichkeit, das Kato-Magazin führt ja im Untertitel Magazin für neue Sachlichkeit, die der immens gewachsenen Sachwelt gerecht wird. Ohne diese Weiterentwicklung würde der Konservativismus in der jetzigen Situation gar keine Kraft entwickeln können, keine Trendschärfe. Er würde keine klare Verteidigungslinie ziehen können. Er würde bei einem Wertekonservatismus stehen bleiben, während die Gegenseite Strukturen zerstört. Er würde also die dringenden ordnungspolitischen Aufgaben, die anstehen, verfehlen. Und er würde sich auch dem Volk entfremden, den Menschen, die jetzt unmittelbar in ihrem Alltag ihre Existenz und auch ihre Lebensfreude verteidigen müssen. Soweit.